Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag. Ein legendäres Titelbild der Satirezeitschrift Titanic von 1989. Eine junge Frau mit fussem Haar, in der Hand eine Gurke, geschält wie eine Banane. Titel: Zonengabi im Glück, meine erste Banane. Ein Klischee der Ostdeutschen, inszeniert mit einer Westdeutschen in einem Fotostudio im Hintertaunus, wie Titanic-Redakteur Hans Zippert in einer MDR-Doku erzählt.
Wir haben damals, glaube ich, wirklich fast geschrien vor Lachen, als wir das Foto gesehen haben, das Fertige, weil wir dachten, das ist so unglaublich gut geworden und das trifft diese ganzen Klischees so derartig, die man so hat über die Ostbewohnerin, das ist schon gar nicht mehr zu fassen, ja.
Es sollte nicht das einzige Klischee über Ostdeutschland in den Medien bleiben. Sprechen wir gleich drüber in Medias Res. Zuerst aber zu einem anderen Thema. Was bewegt junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren? Im Zuge der Corona-Pandemie sind ihre Bedürfnisse oft vernachlässigt worden, obwohl man sie öfter mal hätte fragen sollen. Alle paar Jahre wird das in großem Stil gemacht. Mit der Shell-Jugendstudie, finanziert vom Mineralölkonzern, aber nach eigenen Angaben unabhängig davon. Wir haben im Deutschlandfunk schon über ein paar der Ergebnisse berichtet. Hier in Medias Res schauen wir jetzt auf das Verhältnis der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Medien. Mit Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio, der dazu recherchiert hat. Wladimir, Jugendliche sind politischer geworden seit der letzten Erhebung. Wie zeigt sich das an ihrer Mediennutzung?
Also viele informieren sich sehr aktiv, viele sind sehr interessiert und die Hälfte ist tatsächlich auch wirklich richtig politisch interessiert und so ganz bewusst nach Informationen. Und die meisten Menschen nutzen dabei, das finde ich auch bemerkenswert in der Studie, nicht nur eine Quelle oder zwei, sondern sogar drei Quellen. Also sie wissen schon, dass eine Vielfalt der Quellen wichtig ist und das erstreckt sich auch über viele verschiedene Medien und Quellen.
Welche sind das?
Das ist alles, was eigentlich so mobil zur Verfügung steht, und zwar jeden Tag. Also alle Jugendlichen, die befragt wurden, nutzen jeden Tag Medien verschiedenster Art. Messenger-Dienste zu 95%, Social Media zu 82%. Im klassischen Internet bewegt man sich auch, zum Beispiel auf Informationssuche, das sagen 69%, und Informationen zu Politik und Gesellschaft suchen 30%. Also da geht es nicht um, sag mal, Unterhaltung oder Gossip, sondern eben wirklich Politik und Gesellschaft. Jeder dritte junge Mensch zwischen 12 und 25 tut das. Und generell ist es so, wenn man sich die Medien genau anschaut, dass 10% der Befragten rein online Medien nutzen und 35% gemischt online und klassisch wie Fernsehen und Radio. Wobei die Studie da ein bisschen ungenau ist, was die Mediennutzung angeht. Da wird nicht gesagt, ob nun Fernsehen tatsächlich zum Beispiel in der Mediathek genutzt wird, also live zum Beispiel klassisch linear, bei den Eltern vielleicht auf dem Sofa oder eben in der Mediathek on demand. Genauso Radio wird auch nicht gesagt, wie genau das genutzt wird. Aber eben wie gesagt, 35% machen eine Mischung aus neueren Online-Medien und den traditionellen Medien Fernsehen und Radio. Und jeder fünfte, und das könnte uns ja vielleicht auch freuen, hört jeden Tag etwas, also nur hören, also Radio oder Podcasts.
Welchen Medien vertrauen die 12- bis 25-Jährigen denn laut der Shell-Jugendstudie am stärksten?
Den traditionellen Medien, weniger den reinen Online- oder Social-Media-Kanälen. Und der Forscher Matthias Albert drückt es so aus.
Das Vertrauen in klassische Medien, Rundfunk, Fernsehen, Print, bleibt sehr hoch. Nicht, dass die Jugendlichen das lesen oder konsumieren, das wäre zu viel verlangt, aber sie realisieren, dass das die Medien sind, die am vertrauenswürdigsten sind.
Also das ist bemerkenswert. Man schaut sich das offenbar vielleicht auch von den Eltern ab oder von der älteren Generation. Man weiß, diese Medien sind wichtig, auch wenn man sie nicht immer jeden Tag konsumiert. Und vor allem, und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, die Öffentlich-Rechtlichen spielen eine große Rolle. Jeder Zweite sagt, dass es um die Glaubwürdigkeit geht und dass das wichtig ist beim Medienkonsum und dass die Öffentlich-Rechtlichen die größte Glaubwürdigkeit haben. Und die Studienautorinnen und Autoren haben das anhand von ARD und ZDF Fernsehnachrichten abgefragt und haben eine Zahl bekommen, die ich sehr beeindruckend fand. Nämlich 83% der befragten Jugendlichen fanden diese, also von den öffentlich-rechtlichen Fernsehmedien gelieferten Nachrichten, am vertrauenswürdigsten. Nur 53% fanden YouTube vertrauenswürdig. Und was ich auch bemerkenswert finde, eine große Mehrheit der Befragten will mehr Medienbildung in der Schule. Auch im Umgang mit KI. Also da geht es wirklich darum, dass man das ganz bewusst will. Das soll nicht aufgedrückt werden, das will man ganz bewusst.
Das ist ja der Punkt Medienkompetenz, also Umgang mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit Fake News. Was genau wünschen die sich da? Behandlung in der Schule ist ja sehr allgemein.
Ja, also 90% wollen tatsächlich, dass das zum Pflichtfach wird, dass man Medienkompetenz lernt in der Schule. Also in Sachen Fake News, in Sachen Informationsgewinnung, in Sachen Informationsgewichtung. 90% der Befragten, das finde ich sehr bemerkenswert, zwischen 12 und 25 Jahren. Und 60% sagen auch, KI soll im Unterricht eine Rolle spielen. Der Umgang mit KI, also da gibt es durchaus auch so gemischte Haltungen dazu. 3/4 wollen sogar das KI-Produkt als solche gekennzeichnet werden. Und das hängt wiederum ein bisschen, und das ist bei vielen Fragen so in dieser Studie, stark auch vom Bildungsgrad ab. Viele Jugendliche haben durchaus durch KI auch Ängste, etwa vor Verlust eines Arbeitsplatzes. Das ist bei geringerem Bildungsgrad etwas höher als bei etwas höherem. Insgesamt aber sind die Hälfte positiv gegenüber KI und die andere Hälfte eher skeptisch oder ablehnend. Also da ist man noch vorsichtig, aber will eben tatsächlich auch helfen in der Schule und im schulischen Umfeld, was den Umgang mit Medien angeht.
Wladimir Balzer über die Shell-Jugendstudie. Wir bleiben noch kurz beim Thema künstliche Intelligenz. Mit generativer KI lassen sich ja mittlerweile sehr leicht Bilder, Videos und Musik erstellen. Weil die Programme aber erstmal lernen mussten, was das alles ist, Bilder, Videos und Musik, wurden sie mit Daten aus dem Internet trainiert, also mit bestehendem Material. Deren Urheber sind aber nie gefragt worden. Ob das also erlaubt war, das zu nutzen zu Trainingszwecken, ist weiter strittig. Zum aktuellen Stand der Debatte Falk Steiner.
KI-Modelle werden mit Daten trainiert, die für ihren Zweck sinnvoll sind. Damit das funktionieren kann, braucht es neben der Datei auch möglichst viele zusätzliche Daten, die einen Inhalt beschreiben, um den Kontext zu verstehen. Sind mit Zebrastreifen die Streifen des Zebras oder die Übergangsmarkierung auf der Straße gemeint? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Derartigen Kontext erfassen Menschen mit ihren Bildverarbeitungsmechanismen im Kopf relativ schnell und doch müssen sie erlernt werden. Für KI-Modelle heißt das, möglichst viele, möglichst hochwertige, also mit Beschreibungen versehene Bilder, Videos, Musik und Tondateien zu kennen. Doch woher kommen diese? Milliarden Dateien und Beschreibungen sind im Internet. Programme werden auf die Jagd geschickt, um Futter für das KI-Training zu finden. Und genau hier beginnt ein großer Streit. Was genau dürfen die KI-Betreiber dafür auswerten beim Text- und Data-Mining, dem KI-Goldschürfen im Internet? Das betrifft etwa die Musikindustrie, erklärt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Musikindustrie, Florian Drücke.
Auf was basiert das Ganze denn? Und damit sind wir natürlich tief in der Auseinandersetzung darüber, dass die Maschinen trainiert wurden mit vorexistentem Musikmaterial und technisch gesprochen, nämlich mit Aufnahmen, die in der Vergangenheit von Menschen erstellt wurden.
Müssen Autoren, Fotografen, Musiker und andere es dulden, wenn ihre Werke für das KI-Training analysiert werden und am Ende die KI ihnen zumindest in manchen Bereichen dann Konkurrenz macht? Für das KI-Training gibt es Sonderregeln im Urheberrecht, sogenannte Schranken. Die EU hat sie 2019 eingeführt, die Bundesrepublik in zwei Paragraphen im deutschen Urheberrechtsgesetz eingefügt. Text- and Data Mining aus öffentlich zugänglichen Quellen soll für Forschungszwecke zulässig sein, Paragraph 60d, oder für die kommerzielle Nutzung, Paragraph 44b. Damit sollte ausdrücklich die KI-Entwicklung angekurbelt werden. Doch was die Regelungen genau heißen, darüber wird vor Gericht gestritten. Das Landgericht Hamburg sprach nun ein Urteil in einem besonderen Fall. Ein Berliner Fotograf hatte einen Verein verklagt, der unter anderem mit seinen Bildern eine Datenbasis erstellt für Forschungszwecke, deren Ergebnisse aber auch durch Unternehmen genutzt werden. Der Verein Lion gewann diesen KI-Urheberrechtsprozess vor dem Landgericht Hamburg. Der Lion-vertretene Anwalt Nick Akinzi schildert, die Richter hätten geurteilt, dass
das, was unser Mandant hier gemacht hat, dass das dem Text- und Data-Mining im Gesetzessinne unterfällt.
Das Urteil aus Hamburg wird kaum das letzte sein. Denn Lion berief sich auf die Wissenschaftsausnahme nach Paragraph 60d, wie Anwalt Akinzi erklärt.
Ich kann mich da nur drauf berufen, wenn ich eben wissenschaftliche Forschung betreibe, eine Forschungseinrichtung bin, was unser Mandant hier konnte. Der entscheidende Unterschied zu 44b ist dann eben, dass wenn ich mich auf das Wissenschaftsprivileg berufen kann, ich eben nicht sogenannte Nutzungsvorbehalte berücksichtigen muss.
Nutzungsvorbehalte meint, der Rechteinhaber, also Autor, Künstler, Fotograf oder auch Datenbankbetreiber, kann maschinenlesbar erklären, dass die Inhalte nicht verwendet werden dürfen. Rein kommerzielle Anbieter, die die andere Regelung nutzen, müssten das wohl berücksichtigen, also etwa die großen KI-Firmen. So kann man zumindest das Hamburger Urteil lesen. Müssten die alle gewonnenen Daten aus unrechtmäßig genutzten Werken aus ihren Algorithmen entfernen, würde das ein Problem werden, warnt etwa die Computer and Communications Industry Association, CCIA Europe, ein mächtiger Lobbyverband der IT-Industrie. Dramatische Konsequenzen wären die Folge für KI-Entwicklung und Nutzung in Europa, so der Verband. Tatsächlich spricht vieles für eine andere Lösung, erklärt Florian Drücke, Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie.
Die Diskussion wird dann sein, sprechen wir in Zukunft über Aneignungsmaschinen, die da draußen vor sich hin arbeiten, oder reden wir dann über einen, sagen wir mal, eingehegten Bereich, wo KI als Werkzeug voll akzeptiert ist und dann aber auch, bitteschön, die Schöpfer der ursprünglichen Musikstücke beteiligt.
Das könnte etwa über Pauschalabgaben, vergleichbar der Abgaben auf Speichergeräte und Kopierer, funktionieren. Solche kollektiven Rechteeinräumungen sieht auch der CCIA als wahrscheinliche Lösung an, genau wie die meisten Verwertungsgesellschaften. Doch schon in der Vergangenheit zeigte sich, wie schwer es ist, eine angemessene Vergütungshöhe auszuhandeln, und so könnte sich die Diskussion noch über einige Jahre und Gerichtsurteile hinziehen.
Falk Steiner berichtete. Hier ist Medias Res im Deutschlandfunk. Ostdeutsche jammern gerne, sind oft rechtsextrem und arm. So eines von vielen Klischees, die auch Medien immer wieder transportieren. Welche Auswirkungen diese medialen Zerrbilder haben, zeigt jetzt eine MDR-Dokumentation. Für die haben der Datenjournalist Martin Koplin und Olaf Jacobs automatisiert über 300 Millionen Presseartikel seit der Wiedervereinigung ausgewertet. Und ich habe Martin Koplin vorhin gefragt, wie Ostdeutschland und die Ostdeutschen, in Anführungszeichen, in den Medien dargestellt wurden.
Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Ostdeutschen auf jeden Fall in den Medien anders dargestellt wurden als in der gesamtdeutschen Presse, dass negative Beschreibungen überwiegen, dass gewisse Themen überrepräsentiert sind, wenn es um die Ostdeutschen und Ostdeutschland geht. Das sind die Themen wie rechte politische Einstellungen, aber auch Machtlosigkeit und Benachteiligung.
Und das trifft in der Realität nicht zu, also es könnte ja auch eine treffende Beschreibung sein.
Ja, selbstverständlich muss natürlich auch darüber berichtet werden, wenn die Strukturen in Ostdeutschland andere sind als in Westdeutschland beispielsweise. Aber wir haben eine starke Überrepräsentation gewisser Themen festgestellt, die nochmal über die Gegebenheiten in Ostdeutschland hinausgehen. Beispielsweise haben wir festgestellt, es wird eben über rechte Ideologie sehr, sehr stark gesprochen. Und das macht ja auch Sinn, wenn rechte Parteien Wahlerfolge aufweisen oder es zu mehr rechtsextremen Vorfällen und Übergriffen kommt. Aber es ist doch bemerkenswert, wie stark diese Begriffe überrepräsentiert sind. Der Begriff ausländerfeindlich beispielsweise wird 18 Mal häufiger genannt oder die AfD 16 Mal häufiger in Artikeln genannt, wenn diese auch Ostdeutschland erwähnen. Und die AfD hat zur letzten Bundestagswahl ein doppelt so hohes Wahlergebnis in Ostdeutschland erzielt, verglichen mit Westdeutschland. Das heißt aber auch, dass in absoluten Zahlen ein Großteil der Wählerinnen und Wähler der AfD in Westdeutschland wohnen. Wenn dann also die AfD zum Beispiel in der Presse ein Stück weit zur Ostpartei wird, was die Ergebnisse unserer Erhebung nahelegen, besteht dann doch die Gefahr, dass die gesamtdeutsche Realität ein Stück weit aus dem Blick gerät und wiederum Ostdeutschland pauschal als AfD-Gebiet thematisiert wird.
Sie haben sich das ja über 35 Jahre angeguckt. Wie ist dieses Bild denn entstanden, was wir heute haben?
Na gut, einerseits gibt es natürlich Gründe für eine abweichende Berichterstattung, zu denen sicherlich beigetragen hat, dass nahezu alle überregionalen Zeitungen Teil westdeutscher Konzerngesellschaften sind. Der Verkauf der ehemaligen DDR-Bezirkszeitungen durch die Treuhandanstalt hat da sicherlich Anfang der 90er Jahre schon Weichen für gestellt. Und ein Großteil der Regionalzeitungen wird dann von den Zentralredaktionen, die in Westdeutschland sitzen, bereitgestellt. Und dann ist auch ein großer Teil verschiedener Regionalzeitungen eben derselbe. Dadurch leidet dann gegebenenfalls die eigentlich notwendige regionale Differenzierung in der Berichterstattung und kann zu Pauschalisierungen über den Osten oder die Ostdeutschen eben beitragen. Und auf diese Ergebnisse würden unsere Erhebungen eben schließen lassen.
Sie haben aus den medialen Zuschreibungen für Ostdeutsche Adjektive generiert und damit eine künstliche Intelligenz gefüttert, die daraus Bilder von Ostdeutschen erstellen sollte. Die kann man in der MDR-Dokumentation und auch online sehen. Mit welchem Ergebnis?
Genau, also wir haben sozusagen das mediale Bild der Ostdeutschen aus der Presse in eine KI eingespeist und haben die KI aufgefordert zu sagen, wie würde die KI die Ostdeutschen beschreiben, nur anhand dieser Presseartikel ohne weiteren redaktionellen Eingriff. Und die KI hat sozusagen ausgegeben, dass die Ostdeutschen als benachteiligt, als enttäuscht beschrieben werden, aber auch als pragmatisch und anpassungsfähig. Und wir haben eine andere KI, eine Bildgenerierungs-KI aufgefordert, eben Bilder von den Ostdeutschen zu erschaffen. Und auf denen sind die Ostdeutschen ziemlich resigniert und traurig. Und das sind eben dann schon Bilder, die zu denken geben. Und genau, die man sich in der MDR-Doku Es ist kompliziert, der Osten in den Medien anschauen kann.
Die auch in Industrieruinen stehen. Es ist auf vielen Bildern ist irgendwie schlechtes Wetter und es ist Herbst. Was sagt uns das?
Also wie gesagt, das kommt rein aus den Presseartikeln, die wir in die KI eingespeist haben. Das sind Szenerien, die dann entweder in den Presseartikeln eben so beschrieben wurden oder das, was eben eine KI daraus macht, in was für eine Realität sie eben Menschen setzen würde, die so beschrieben werden. Dabei muss man ein bisschen aufpassen, man kann zwischen den Vorurteilen, die die KI selbst reingibt und die Beschreibungen der Presse nicht vollends differenzieren. Aber naja, die KI selbst als Player, der seine Bilder schafft, kann dann sozusagen auch nochmal Effekte verstärken.
Welche Auswirkungen hat denn die Art und Weise, wie über Ostdeutschland berichtet wird, für die Menschen dort?
Also die Folgen dieser Überrepräsentation haben wir in der Studie nicht im Blick gehabt, aber andere Studien haben ja durchaus nachgewiesen, dass Ostdeutsche den Medien gegenüber skeptischer eingestellt sind und ein geringeres Vertrauen in die Berichterstattung haben. Und da liefert unsere Erhebung eben Hinweise, dass sich Medien auf bestimmte Themen konzentrieren, mit denen sich Ostdeutsche gegebenenfalls nicht immer identifizieren können oder sich darin nicht wiederfinden. Und womöglich deshalb auch eine gewisse Skepsis entwickeln. Und es werden aber auch eben nur 2% bis 6% der überregionalen Zeitungen in Ostdeutschland verkauft, obwohl etwa 17% der Bevölkerung in Ostdeutschland leben, was eine gewisse Abwärtsspirale mit sich bringen kann, da die geringe Nachfrage ja auch dafür sorgen kann, dass die Publikationen eben weniger auf die Belange in Ostdeutschland konzentrieren und dann wiederum keine ostdeutschen Leserinnen und Leser gewinnen können.
Die Klischee-KI-Bilder können Sie in der MDR-Dokumentation sehen. Es ist kompliziert, der Osten in den Medien. Finden Sie in der ARD-Mediathek und inklusive der Ergebnisse der Datenauswertung von Martin Koplin, mit dem ich gesprochen habe. Wahrscheinlich haben Sie schon von dieser Geschichte aus Frankreich gehört. Eine Frau, Gisèle Pélicaud, wird jahrelang von ihrem Mann unter Drogen gesetzt. Wenn sie bewusstlos ist, wird sie von ihm und mindestens 50 anderen Männern vergewaltigt. Gerade läuft der Prozess in Avignon und die heute 72-jährige Gisèle Pélicaud tut alles dafür, dass der Prozess öffentlich stattfindet und dabei setzt sie auch auf die Medien. Julia Borutta berichtet.
Dieses Ritual ist wie ein Manifest. Applaus für Gisèle Pélicaud, sobald sie das Gerichtsgebäude betritt. Mal wieder warten Dutzende Menschen auf die zierliche Frau mit den kinnlangen rotbraunen Haaren, nehmen Anteil, wollen sagen, das hier geht uns alle an. Wir wollen Gisèle und alle Frauen, die Ähnliches erlebt haben, unterstützen. Ich denke, was hier gerade passiert, wird Dinge ins Rollen bringen. Wenn dieser Prozess es nicht schafft, die Gesellschaft zu verändern, dann weiß ich nicht, was sonst. Die Taten sind so schrecklich. Ich hoffe einfach, dass dieser Prozess eine Wirkung haben wird. Große Aufmerksamkeit hat er längst. Dafür hat das Opfer selber gesorgt, erklärt Adèle Bossard, die als Regionalkorrespondentin für France Radio schon mit dem Fall beschäftigt war, als dieser noch unter Sex and Crime in der Rubrik Vermischtes behandelt wurde. Alles hat eine neue Wendung genommen, als Gisèle Pélicaud gefordert hat, dass der Prozess öffentlich stattfinden soll. Und als sie selbst ihr Gesicht gezeigt hat. Plötzlich war es nicht mehr der Prozess dieser 51 Männer eingepfercht in einen Gerichtssaal, sondern der Prozess dieser einen Frau, die jetzt eine Feministin feministische Ikone geworden ist. Giselle Pellicots Konterfei als Graffito ist tausendmal geteilt und abgedruckt worden. Es haben Solidaritätsmärsche stattgefunden und ihre Forderung, die Scham muss das Lager wechseln, wandelt sich zum Schlachtruf der französischen Frauenbewegung. Denn Giselle Pellicot weicht nicht zurück. Als der Vorsitzende Richter entscheidet, die Video- und Fotoaufnahmen der Vergewaltigungen nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu zeigen, legen Giselle Pellicot und ihre Anwälte Einspruch ein. Und Feministinnen schlagen Alarm, wie etwa die Amazonen von Avignon, zu denen auch Blandine de Verlange gehört. Wir sind sofort in Aktion getreten, haben sofort angefangen, Spruchbänder zu plakatieren. Zum Beispiel, die Justiz macht sich zum Komplizen. Und wir haben die Medien mobilisiert, Druck aufgebaut. Der Richter hat dann seine Entscheidung revidiert. Jetzt werden die Videos gezeigt. Historisch betrachtet ist es sehr wichtig, dass diese Vergewaltigungen gesehen werden.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese Viols puissent être vus.
Während die Angeklagten im Gerichtssaal wegschauen, sobald die Videos gezeigt werden, kann die Gesellschaft nicht mehr wegschauen, sagt der Anwalt von Madame Pellicot, Antoine Camus.
Il faut les regarder en face.
Man muss diese Videos mit offenen Augen ansehen. Einerseits, um die Taten zu beurteilen und andererseits, um diesen Fall zu einem Fall der Gesellschaft insgesamt zu machen. Und genau das passiert gerade. Insofern würde ich sagen, hat Frau Pellicot ihren Kampf schon gewonnen.
Le combat de Giselle Pellicot, il est déjà gagné.
Völlig anders sieht das Nadia El-Bourou. Die Verteidigerin zweier Angeklagter kritisiert, diese Videos wieder und immer wieder zu zeigen, ist doch Voyeurismus. Im Nebensaal, wo das Publikum den Prozess verfolgt, gibt es ja keine extra Erklärungen dazu. Das ist sehr brutal. Brutal, ja, aber eben die Realität, widerspricht ihr ausgerechnet Béatrice Savaro, die Verteidigerin des Hauptangeklagten Dominique Pellicot.
Les médias, y a pas de voyeurisme. C'est un dossier où malheureusement.
Nein, das ist kein Voyeurismus der Medien. Es geht hier um jemanden, der alle seine Taten gefilmt hat. Der Voyeurismus ist also Kern dieses Falls. Die Medien spiegeln nur wieder, was sie im Gerichtssaal erfahren, auch wenn das über die Videovorführungen ablaufen muss, bei denen sich alle unwohl fühlen. Der Prozess wirft also in Frankreich die ganz großen Fragen auf. Es geht um toxische Männlichkeit, darum, ob die Definition von Vergewaltigung neu gefasst und das explizite Einverständnis zur sexuellen Handlung in den Gesetzestext aufgenommen werden muss. Feministin Blandine de Verlange von den Amazonen d'Avignon hofft, dass dieser Prozess die Augen dafür öffnet, dass es sich bei den Angeklagten, wie sie sagt, nicht um Monster handele, sondern schlicht um Männer, um Herrn Jedermann. Sie nennt es die Banalität der Täter. Wie kann es eigentlich sein, dass es Herrn Pellicot gelungen ist, in einem Radius von 10, 20 Kilometern rund um dieses kleine Dorf im Süden Dutzende Männer zu rekrutieren, die bereit waren, seine Frau zu vergewaltigen? Die Antwort ist, jede Frau in Frankreich ist umgeben von potenziellen Vergewaltigern, die bereit wären, zur Tat zu schreiten, wenn sie sich nur sicher sein könnten, nicht entdeckt zu werden. Es müsse Schluss sein mit der Kultur der Vergewaltigung, la culture du viol, ein Begriff, der in diesen Wochen immer wieder fällt. Während Politiker und Politikerinnen bislang schweigen, verlässt Madame Pellicot nach einem weiteren langen Prozesstag erhobenen Hauptes den Gerichtssaal. Wieder zollt ihr die Menge Respekt. Eine Frau bringt ihr Blumen. Giselle Pellicot bedankt sich bei den Wartenden im Namen aller Frauen, wie sie sagt.
Aus Frankreich berichtete Julia Borutta. Wahrscheinlich sind Sie seit gestern Abend schon mehrmals in Radio und Fernsehen freundlich angekumpelt worden mit dem Satz »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« Weil so nämlich der Roman heißt, der gestern Abend den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Martina Hefter hat ihn geschrieben. Meine Kollegin Sigrid Brinkmann hat heute mit Martina Hefter gesprochen. Das Interview hören Sie gleich hier im Büchermarkt ab 16:10 Uhr. Das war Medias Res für heute mit Stefan Fries. Machen Sie es gut.